Also in einem Gottesdienst, da kann es ganz unterschiedlich sein, wo man plötzlich hinhorcht und etwas versteht. Ich habe vorhin aufmerken müssen, wie der Chor gesungen hat, deine Gnade gilt auch mir. Wissen Sie überhaupt, was Gnade ist? Ich lese aus der Passionsgeschichte Lukas 23, die Verse 32 bis 43. Es ist beschrieben, was Gnade ist. Größe kann man es nicht mehr beschreiben. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte Jesus und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Gnade. Das ist nicht der Abschnitt, über den wir heute die Predigt auch halten wollen. Wir haben ja in unserer Übersicht über die Worte der Bibel Woche das Thema gesetzt, das Opfer Jesu. Und dann erinnern Sie sich, dass wir immer Worte aus dem Hebräerbrief haben. Natürlich gehe ich auf das Kreuzesgeschehen zurück, aber ich möchte heute Morgen über den einen Vers aus Hebräer 9, Vers 14 predigen. Um wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Muss ich es nochmal lesen? Das ist ein schwieriger Text. Ich lese es noch einmal, sonst nehmen Sie die Bibel her, dann haben Sie mehr davon, denn ich will nur dieses Wort auslegen. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr, es geht da im Vergleich um die ganzen Reinigungsopfer des alten Bundes im Tempel, wie viel mehr wird dann das Blut Jesu Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Ich war ganz am Anfang meiner Tätigkeit als Pfarrer im Schwarzwald. Da hatte ich ein Erlebnis, das mich tief geprägt hat. Im Krankenhaus musste ich Besuche machen. Und da kam ich zu einer reichen Fabrikantenfrau, die wenig Beziehung hatte zur Gemeinde. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Was soll ich denn da reden? Sie haben ja schon gemerkt, dass ich bei Krankenbesuchen nicht bloß vom Wetter oder von den Ärzten reden will. Das kann die Putzhilfe im Krankenhaus besser als ich. Aber wie kann man da anknüpfen? Und da war es so schön, dass in diesem katholischen Krankenhaus an der weiß gestrichenen Wand ein Kruzifix hing. Und ich fange einfach an und sage nach einer kurzen Zeit, das freut mich, dass das Ihnen gegenüber dieses Kreuz hängt. Und dann sage, ach, die Frau, sie fällt mir gleich ins Wort. Sagt, ja, es war so originell. Mein Sohn sagte, Mutter, das sieht ja so trostlos aus bei dir im Zimmer. Ich weiß auch nicht, warum die Krankenzimmer immer weiß gestrichen sind. Aber der Sohn sagte, ich bring dir ein Originalgemälde mit. Ich weiß nicht, was es war, sicher ein teures Bild, schönes Landschaftsbild. Und er nimmt dieses Kreuz herunter, so erzählt mir die Frau, und hängt es dort über den Nagel. Und dann sagt sie, nein, 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 lass das nur da hängen. Morgens, wenn ich erwache, wird gerade Tag, dann sehe ich, wenn ich erwache, dieses Bild. Und ich muss Ihnen sagen, so hat es noch nie zu mir gesprochen. Und abends, wenn es langsam dämmerig wird, ich sehe immer noch die Umrisse dieses Kreuzes. Ich kann Ihnen sagen, es war wunderbar. Jetzt konnte ich die Frau fragen und sagen, warum ist Ihnen denn dieses Kreuz so ein Liebeszeichen? Das Kreuz ist in der Tat das Zeichen, das es endgültig verbürgt, dass Gott für mich ist. Niemand kann mehr gegen mich sein. Mach das gerne bei Krankenbesuchen, dass ich das den Leuten sage. Meinen Sie, die Krankheit, die Sie erleiden, so frage ich Sie, sei jetzt vielleicht doch eine heimliche Vergeltung Gottes, ein Stück Rache für irgendwelche bösen Dinge Ihrer Jugend. Jetzt werden Sünden heimgesucht sein. Nein, alle Schuld ist abgetragen, gebüßt durch den Opfertod Jesu. Und da ist uns die Garantie und die absolute Versicherung gegeben, dass Gott für uns ist und nichts mehr gegen uns sein kann. Und es soll uns niemand mehr aus der Hand Jesu reißen können. Das muss man wissen und das Kreuz verbürgt uns dies. Ja, ich habe Ihnen die Geschichte vielleicht hier und da schon einmal erzählt. Jedenfalls hat mich mal ein Gemeindeglied drauf angesprochen. Und zwar auch wieder bei einem Krankenbesuch. Es war eine treue Predigthörerin unserer Gottesdienste hier in der Hofacker Gemeinde. Und da ging es um die letzte Wegstrecke. Sie war schwer unheilbar krank. Sie war vom Krankenhaus entlassen, um die letzten Tage zu Hause zu erleben. Und dann sagt sie, erinnert mich an diese Geschichte und sagt, jetzt bringen Sie mir doch auch ein Kruzifix. Ja, jetzt weiß ich nicht, woher soll ich ein Kruzifix nehmen? Wir Evangelischen haben das ja nicht so massenweise bei uns. Ich habe da gestöbert, da drüben in einem Schrank, bei den Mesner Utensilien in dem Raum da drüben, fand ich noch ein altes, ein bisschen unansehnliches Kruzifix und habe das dann gebracht. Wir haben es im Schlafzimmer auf den Weißzeugschrank gestellt. Und jetzt habe ich es wieder erlebt, wie ein Mensch in den letzten Nöten seines Lebens, wo man wirklich abwägen kann, was ist noch etwas wert, was zählt noch, was bedeutet mir, was ist mir wichtig, ganz großer Friede kam. Der Blick auf den gekreuzigten Jesus, das ist alles, was mich hält, was mich gewiss macht, was mich fröhlich macht, was mich aufrichtet, darauf kann ich bauen. Das ist ganz groß. Niemand kann mich aus der Hand Gottes herausreißen. Nichts kann mehr gegen mich sein. Auch keine Schuld der vergangenen Tage, auch kein Fehler und kein Versäumnis kann mich mehr anklagen. Es ist alles vergeben. Jetzt habe ich es wieder ein bisschen gegliedert, auch einfach, dass wir besser aufpassen können. Mein erster Punkt ist, es ist geschehen. Es ist geschehen. Im Hebräerbrief wird das ja immer und immer wieder aufgerollt. Und dann wird immer wieder das hinzugesetzt, es ist ein für alle Mal passiert. Ein für alle Mal passiert. Wissen Sie, die Völker der Welt, die Menschen, die nicht in Europa leben, manchmal meine ich, die sind vielleicht viel klüger als wir alle. Unter den Völkern der Welt ist ein großes Wissen da um Schuld, um Versäumnisse und Übertretungen. Wie ich als junger Kerl das Buch gelesen habe von Seram, Göttergräber und Gelehrte, da konnte ich das gar nicht fassen, wie die alten Azteken junge, kräftige, sportliche Menschen in ihren Altären hingelegt haben und das Herz noch, wie es zuckte, auf den Altar geworfen haben, zur Vergebung ihrer Schuld. Die wussten das. Wenn ein Inder in die Fluten des Ganges eintaucht, in Benares, dann zur Reinigung seiner Schuld. Wir saßen neulich im Kreis von Missionsleuten zusammen und dann, ich weiß nicht, wie sie draufgekommen sind, da erzählten sie, wie natürlich heute das in Indonesien, im modernen Indonesien, gang und gäbe ist. Da wird kein Grundstein zu einem noch so kleinen Wohnhaus gelegt, wo nicht ein Schwein geopfert wird. Ja, warum? Zur Sühnung unserer Schuld. Und dann sagt ein Missionsleiter, ich kann hier sicher bezeugen, dass bei den meisten Hochhäusern, die in Jakarta gebaut wurden, heute noch unten Menschen geopfert werden. Ohne das würden die Indonesier nicht wagen, ein Hochhaus zu bauen. Zur Sühnung der Schuld. Eine unserer Mitarbeiterinnen von Christliche Fachkräfte International hat sie neulich in ihrem Freundesbrief geschrieben und stockte der Atem, wie sie Nordkenia miterlebte. Wie jetzt ein Baby den Göttern dargebracht wurde. Ein Menschen, ein kleines Menschenkind zur Vergebung der Schuld. Für uns ist das so fremd. Wissen Sie, warum es uns so fremd ist? Wir sind so begeistert von dem, was wir machen können. Und wir haben so viele Pläne, wir wollen heute Europa bauen, wir wollen ein Beschäftigungsprogramm und wieder Wohlstand für alle. Und da sind alle jungen Leute natürlich fasziniert. Wir können alles tun. Der moderne Mensch kann so viel. Übrigens war das zur Zeit Jesu nicht anders. Nicht, dass Sie meinen, das sei nur eine moderne Art, das Leben anzugehen. Was denken Sie, wie das zur Zeit Jesu war? Ich habe fast den Eindruck, wer ein bisschen die Geschichte noch nachempfinden kann, zur Zeit Jesu war das noch schlimmer als heute. Das alte Griechentum, der Kaiser Augustus, war ein Bild des modernen Menschen, der sagte, wir machen das Friedensreich auf Erden. Er hat in den Sternen sein Schicksal gesehen, dass mit ihm das Friedensreich angebrochen ist. Und alle waren so erfüllt, das war der Herodes und der Pilatus und all die Menschen waren so angesteckt davon. Und Jesus sprach von der Schuld. Vielleicht hat einer von Ihnen heute Angst und denkt, wird jetzt am Karfreitag auch über meine verborgene Schuld gesprochen? Soll das wieder in den Mittelpunkt gerückt werden? Nein, keine Angst. Ich möchte nur sagen, mit all Ihren kühnen Träumen dessen, was Sie mit Ihrem Leben leisten wollen, Sie können nicht an einem Stückchen Ihr Fehlverhalten abbüßen. Ich möchte Ihnen heute bloß verkünden, ein für alle Mal ist in Jesus alles bezahlt, alles weggetan. Sie brauchen nicht sagen, ich hoffe und wünsche, dass vielleicht irgendwann einmal am jüngsten Tag auch meine Schuld vergeben wird. Sie kann jetzt auf das Kreuz Jesu auch noch draufgepackt werden. Alle Schuld, die bewusste und die unbewusste, die große und die kleine, alle dürfen sich draufgeben. Die, die neu geschehen ist in den letzten Tagen und die, die in Jugendtagen passiert ist. Ein für alle Mal ist es geschehen. So vollkommen, was Jesus an Vergebung wirkt, das will ich Ihnen verkündigen. Alles soll hinweggetan werden. Niemand braucht mehr mit seiner Schuld herumlaufen. Und Jesus hat gar nicht gefragt, ob das die Menschen wissen wollen, ob sie es begreifen oder nicht begreifen. Er hat es verkündigt und hat gesagt, das ist das wichtigste Thema, das in der ganzen Welt je verkündigt werden kann. Darum ist das Kreuz für uns ein Siegeszeichen, ein ganz großes Siegeszeichen. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir dieses Kreuz aufrichten, nicht bloß in den Krankenstuben. Wir freuen uns, wenn es uns grüßt auf den Berghöhen und auf den Gräbern der Friedhöfe, wo die Trauernden stehen im Schmerz. Es ist ein Zeichen des Lebens, wo uns zugesprochen wird. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Zeichen der kommenden Auferstehung, der wir zuwarten, ein Freudenzeichen. Wenn ich schon Geschichten erzähle aus meiner Jugendzeit, dann nochmal ein Geschichtchen aus der Zeit, wo ich Bezirksjugendpfarrer war dort im Schwarzwald. Wir hatten eine Nordsee-Freizeit und damals fing es an, dass man aus dem Buch Jesu Name nie verklinget sang. Es waren junge Männer, alle etwas in einem schwierigen Alter und auf der Freizeit hatte man ziemliche Schwierigkeiten. Aber schließlich fanden wir uns alle in dem Singen dieser herrlichen Lieder. Und das war das erste Mal, dass ich mit jungen Leuten aus diesem damals blauen Liederbuch Jesu Name nie verklinget sang. Und wie wir dann einen Ausflug machten mit dem Boot nach Amrum hinüber, und da mussten wir ein Stück warten, bis das Schiff kam, das uns wieder auf die Halikoge zurückbrachte. Und da waren so viel piekfeine Kurgäste und sagten plötzlich die jungen Leute, ich traute meinen Ohren nicht, wir singen noch ein Lied. Ja, was für ein Lied? Ich dachte, wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen und wenn wir erklimmen, die schwindelnden Höhen oder irgend so vom König Ortler oder so. Dann sagten die, wir singen das Lied nochmals, im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Da standen die jungen Männer, es war so eine Sache, wie die da standen in der ganzen Kraft ihrer Jugend und sangen das Lied, denn die da harren auf den Herrn, kriegen neue Kraft. Der Herr, der meine Schuld abdeckt, der für meine Schuld bezahlt hat, der mich frei und los spricht, das ist mein Siegeszeichen. Und das ist geschehen in seinem Tod und darüber freue ich mich. Jetzt das Zweite. Wer entdeckt denn diese Kraft? Wer entdeckt denn diese Kraft? In unseren Tagen sind es gar nicht mehr viele, die sich am Kreuz Jesu freuen, an seinem Tod. Manche machen da noch so einen Zeremoniengottesdienst wie so einen Heldengedenktag oder einen Volkstrauertag aus dem Karfreitag. Die haben das völlig verwechselt oder eine Beerdigung. Hat doch nichts mit sich zu tun. So Tag der Erlösung, der Befreiung. Dein Kampf ist unser Sieg. Dein Tod ist unser Leben. In deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Ja, wer versteht denn das? Leute, die nur auf Leistung zielen und sagen, ich bin auf der Erfolgssträhne, ich bin auf dem Weg zum Manager und wir werden diese Probleme alle meistern, die werden das nicht verstehen, die werden enttäuscht sein, wenn Jesus ihnen nichts Wunder um Wunder schenkt. Sehr erstaunlich, wie wenig Jesus für die Erfolgreichen mitgegeben hat. Warum hat uns Jesus kein Rezept gegen die Arbeitslosigkeit gegeben? Wäre doch wichtig. Warum hat er nicht eine Dauerinstitution gemacht mit der Speisung der 5000, dass das Tag für Tag so weitergeht. Warum eigentlich nicht? Das Brotproblem bleibt doch durch die Jahrtausende das Problem unserer Welt. Weil Jesus eine Versöhnung schaffen will für die Schuld. Und wer versteht das? Versteht das überhaupt jemand? Ja, die Gestrandeten verstehen das. Die Gescheiterten. So war schon zur Zeit Jesu. Es sammelte sich um ihn allerhand loses Volk. So hieß eins beim David und so war es wieder bei Jesus. Menschen, die gescheitert waren. Ich habe schon manchen sehr überheblich, gerade unter den Christen, sagen hören, ach, wir wollen nimmer das so, dass da in der christlichen Gemeinde, dass immer bloß so arme und geringe Leute sind, so eine Rettungshausatmosphäre. Wir wollen richtig eine Gemeinde sein, mit der man angeben kann, wo man richtig im Fernsehen erscheinen kann, wo die Presse herschaut und sagt, guck mal, das ist eine wachsende, blühende, schöne Gemeinde. Sind wir alle nicht. Wir sind alle Leute, die mit ihren Problemen nicht mehr fertig geworden sind. Leute, die begriffen haben, dass ihnen das gilt, als es Jesus jammerte. Es jammerte ihn, als er sie sah, Schafe, die keinen Hirten mehr haben. Leute, die mit ihrer Leistung nimmer fertig werden, die zerbrochen sind. Sitzen manche hier, die haben mal den Traum gehabt, eine schöne Familie zu haben, ist alles zerbrochen. Ihre Ehe ist zerbrochen, ihre Familie ist zerbrochen. Und sie fühlen sich nun schuldig. Wir sind sicher auch in vielem unseres Lebens schuldig. Aber da wird uns plötzlich bewusst, wir können gar nicht viel machen. Das kann sein, dass es im Zusammenleben wir nicht weiterkommen, dass wir mit allem quer liegen, dass wir überall unsere Not haben, dann stehen wir vor dem Scherbenhaufen. Ich las den Lebensbericht eines bekannten Arztes, der sich leidenschaftlich eingesetzt hat im Kampf um das ungeborene Leben. Er war einer jener Mutigen, die nicht schweigen, und er hat leidenschaftlich gekämpft. Und er war immer traurig darüber, wie bei uns das Thema von der Abtreibung so oberflächlich behandelt wird. Und dann hat er gekämpft und gekämpft und in der Nacht noch weitergearbeitet und alles Mögliche probiert, bis eines Tages eine Krippe kam, und aus der Krippe wurden Krankenhausaufenthalt, und in dem Krankenhausaufenthalt hat man festgestellt Magenkrebs. Und da lag er in der Klinik. Dann hat er ein paar Zeilen niedergeschrieben. Zuerst wollte ich mit Gott mich auflehnen. Warum stehe ich vorm Scherbenhaufen? Ich habe doch für dich gekämpft. Und auf einmal merkt er, es war mein Kampf. Es war nur mein fleischlicher Kampf. Nicht, dass das nicht wichtig wäre. Aber man kann ja auch richtige und wichtige Dinge seines Lebens falsch betreiben. Und er hat vor dieser entscheidenden Operation seines Lebens sein Leben unter dem Kreuz Jesus so hingelegt. Und er hat gesagt, ich habe zum ersten Mal das begriffen, Herr, erbarme dich, meiner. Ich als zweifelnder Intellektueller, so schrieb er nieder, habe zum ersten Mal begriffen, es ist doch das Wunder deiner Gnade, wenn ich etwas tun darf. Es muss doch nicht durch mein Laufen und mein Rennen sein. Ich will vielmehr dir trauen, dir nachfolgen. Es soll doch nicht mein fleischlicher Kampf sein, sondern ich will dir trauen und auf dich harren und warten. Ist doch ganz wunderbar, dass ich das so erleben darf. Und darum das Letzte, das Kreuz Jesu macht uns lebenstüchtig. Das Blut Jesu, manche sagen, es sei geschmacklos, vom Blut zu reden, aber wir müssen davon reden. Nicht bloß vom Blut, das fürs Vaterland vergossen wird und was man alles schon vom Blut gesprochen hat, von der Bluttransfusion, sondern dass das vergossene Blut Jesu eine solche Kraft hat, Frieden zu schenken im Gewissen, dass selbst die alten Dinge, die so real in meinem Leben geschehen sind, mich nicht mehr anklagen können, dass ich Frieden habe, so dass ich auch in dem Kampf meines Lebens Ruhe habe. Das ist mir noch das Letzte. Manche meinen ja, das mache uns doch lebensuntüchtig. Das Kreuz ist für sie dennoch so ein Symbol vom Friedhof. Sie meinen, es hat irgendwas mit Tod zu tun. Nein, das ist ein Missverständnis. Das Kreuz ist das Zeichen vom Leben. Und da heißt es, das Blut Jesu reinigt uns von den toten Werken. Was sind denn tote Werke? Tote Werke sind alle Sachen, die wir mit fleischlicher Leidenschaft tun. Wir sind manchmal so wildtätig in unserem Leben, etwas zu erringen. Und wir wollen alle, dass die Spuren unseres Lebens über unseren Tod hinausreichen. Was können wir schaffen? Was bleibt, sind tote Werke. Oft spüren Sie das schon zu Lebzeiten. Alles, was ich aufgebaut habe, bricht zusammen. Geschäftlicher Konkurs, verlorene Anstellung oder Ihre Kinder sagen sich von Ihnen los oder was, alles im Leben zerbrechen. Er sagt, das war mein Leben, ich habe mich dran gehängt. Das Blut Jesu reinigt uns von toten Werken, von Werken, die nichts drin haben. Also ich erlebe das auch bei mir. Wenn ich nochmal zurückgehe, damals im Schwarzwald, wo ich tätig war, habe ich besonders gelitten, das ist mir rückblickend immer in großer Erinnerung, an einer Abitursklasse, wo ich Religion gab. Was habe ich gebrannt, diesen jungen Leuten das Evangelium von Jesus lieb zu machen. Aber das waren schon Schurken. Das können ja Schüler, die können ja einen Lehrer zur Weißglut reizen. Und je ernster der es meint, umso schlimmer wird das. Wenn das ein Zyniker ist, dann laufen die Kinder natürlich gegen eine Backsteinwand oder eine Betonwand. Aber wenn es einer richtig ernst meint, den was mitbringen, und die legen die Füße auf den Tisch und sagen, schwätzen Sie nur, uns interessiert das nicht, die holen mal ein Vesperbrot raus und so. Und ich wollte mit ihnen über die Wertefragen ihres Lebens reden. Da habe ich auf einmal gemerkt, das, was du mit deiner Leidenschaft betreibst, ich jetzt, sind tote Werke. Leg's unter dem Kreuz Jesu nieder. Ich habe immer wieder entdeckt, wenn ich so ganz hingelegt habe, habe ich gestaunt, dass der Jesus, der sein Leben für mich gab, der schenkt mir gewaltige Erfolgserlebnisse. Die waren nimmer von mir gemacht. Es waren Gnadenwerke. Es sind Dinge, die plötzlich geschenkt werden. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie das genauso in Ihrem Leben erfahren können, da wo Sie sagen, ich bin gescheitert, ich komme nicht mehr weiter, ich bin gegen eine Mauer gelaufen, für mich ist alles aus. Das Kreuz ist nicht das Zeichen vom Ende, nicht das große Grab, sondern Anfang vom Leben. Jesus will uns reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Wort. Gott, wir tun nichts mehr für unser Prestige, nicht mehr für unsere Leistung, sondern dass wir mit unserem Leben etwas tun für Jesus. Vielleicht merkt man es oft erst, wenn unsere Körperkraft gebrochen ist, wenn unser beruflicher Erfolg, auf den wir so stolz waren, verflogen ist. Mag sein, was auch immer. Und dann blicken Sie in das Bild des Gekreuzigten. Schauen Sie dahin. Auch wo Sie jetzt sagen, ich sorge mich für meine Kinder, ich habe so viel Nöte in meinem Leben, die ich nicht mehr bewältige, legen Sie es vor Jesus hin. Er ist der Sieger. Und er gibt Ihnen die Garantie, dass nichts und niemand Sie mehr aus seiner Hand reißen kann. Wenn in der Christenheit je Dinge geschehen sind, die groß waren, waren sie nie von den Goliath-Typen gemacht, nie von den Maulhelden, sondern immer von denen, die einst wie Zinzendorf vor dem Bild des Gekreuzigten stehen blieben und das begriffen haben, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und wenn sie so leben, sagen, Herr, ich will mit meiner kleinen Kraft nur noch ein bisschen was für dich tun, solange du mich noch leben lässt und wenn ich nur noch Stunden auf Erden zähle, ich will für dich was tun. Das ist was Herrliches, wenn der gekreuzigte Jesus uns Gnade gibt. Das macht uns tüchtig zum Leben, brauchbar und wichtig und wir werden benützt von unserem Herrn. Ich freue mich, dass er unsere Motive reinigt, unser Leben reinigt und dass wir unter dem Kreuz Jesu ganz neu beginnen dürfen, zu sagen, jetzt weiß ich, wofür ich lebe. Und jetzt weiß ich, dass mein Leben einen Sinn hat, weil Jesus mich braucht, weil er durch Menschen, auch mit viel Sünde, Fehlern und Versäumnissen, noch wunderbar Großes wirken kann. Und das ist das Einzige, was in dieser Welt groß ist. Das, was Jesus wirkt. Amen.